Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich finde es auch wichtig, einen Partner, also sich einen Partner zu suchen, wo das Nervensystem beruhigt wird.
Manchmal ist alles durcheinander. Gedanken kreisen, Meinungen prallen. Willkommen bei Kopfsalat und Klartext.
Hallo und willkommen bei Kopfsalat
Kopfsalat und
und
Klartext.
Klartext. Komischerweise funktioniert das immer, ne? Dass man so gleichzeitig spricht. Ja, kommen wir zum heutigen Thema. Also heute ist das Thema hauptsächlich Einsamkeit, aber wir nehmen natürlich Dating und Beziehungen hinzu, weil natürlich in allen Bereichen trotzdem das Thema Einsamkeit sehr groß geschrieben wird. Ich habe hier mal ein paar Statistiken, zum Beispiel, dass 17 bis 20% der Menschen in Deutschland haben regelmäßig das Gefühl von Einsamkeit. Und sehr überraschend ist, dass besonders im Alter zwischen 18 und 30 das sogar bis zu über 30% der Fall ist. Das ist schon enorm groß. Und ich habe hier auch eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, die sogar sagt, dass 46% in Deutschland mindestens, also zeitweise einsam sind. Das ist natürlich schon ja, fast 50%. Und das hat sich von Corona, also bei Corona hat sich das sogar verdoppelt. Und ja, was denkst du darüber?
Ich glaube, Einsamkeit ist ein sehr großes Thema, so heutzutage in der Gesellschaft. Und ich glaube, das hat noch einen viel größeren Stellenwert als früher. Was ich aber so erlebe ganz oft, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ist, dass man auch manchmal wegen Einsamkeitsgefühlen stigmatisiert wird. So im Motto, wenn du Single bist, dann solltest du auch mit dir alleine klarkommen, du solltest glücklich auch alleine sein. Und es ist eher ein schlechtes Zeichen, sage ich mal, von deiner Lebensführung her, wenn du dich ohne Partner einsam fühlst. Aber ich glaube, das eine kann auch ohne das andere existieren. Also ich kann trotzdem eine selbstständige, offene und bodenständige Person sein, die auch eine Verbindung zu sich selbst hat und die eigenen Werte kennt. Aber ich kann mich trotzdem einsam fühlen. Weißt du, was ich meine? Auch wenn ich keinen, genau, auch ohne Partner oder trotz dessen, dass ich keinen Partner habe und auch mit mir selbst glücklich sein kann, kann ich trotzdem einsam sein. Weißt du?
Ja, es ist halt, man muss es auch ein bisschen unterscheiden, weil es gibt ja verschiedene Formen der Einsamkeit. Es ist ja nicht nur, dass es die, ja, also es wird eigentlich in zwei Kategorien eingeteilt. Es ist einmal die emotionale Einsamkeit. Das bedeutet halt, dass wirklich eine Verbindung mit einem Menschen einfach fehlt, eine emotionale Bindung. Aber dann gibt es natürlich auch noch die soziale Einsamkeit, wo der zwischenmenschliche Kontakt fehlt. Ich habe zum Beispiel auch schon sehr große Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht, als ich damals nach Hessen gezogen bin. Ich habe in Düsseldorf gelebt, da hatte ich einen großen Freundeskreis, ich hatte sehr viele Menschen um mich, da hatte ich keine soziale Einsamkeit. Natürlich hatte ich ab und zu mal eine emotionale Einsamkeit, aber auch mit der Partnersuche fand ich es in der Stadt viel, viel angenehmer als jetzt hier auf dem Land. Als ich auf dem Land gekommen bin, ich hatte hier weder Freunde noch Familie. Ich hatte zwar meine damalige Frau und meinen Sohn, aber da war natürlich das große Problem, das ist natürlich wiederum was anderes, als wenn man soziale Kontakte hat, Freunde hat, wo man so ein bisschen auch die eigenen Themen viel mehr besprechen kann. Ich bin Anime-Fan, Gamer. Ich hatte hier niemanden, mit dem ich irgendwie meine Interessen und so teilen konnte und auch meine Versuche, irgendwie Kontakt zu knüpfen. Gingen alle ins Leere, besonders dass es zu der Zeit auch noch Corona war. Wie gesagt, da war ja sowieso die Vereinsamung ist dort, hat sich da um 100% gestiegen. Wie war es bei dir bei Corona?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich habe bei Corona nicht so viele Unterschiede erlebt, weil ich auch weiterhin, ich hatte das Glück, dass ich weiterhin wie gewöhnlich arbeiten konnte, weil ich auch im sozialen Beruf tätig bin und auch da gewesen bin. Von daher, ich habe da, und ich hatte damals auch einen Partner, deswegen für mich war das gar nicht so ein einschneidendes Erlebnis, aber ich verstehe es total, wenn andere das total ausgeschlossen hat, ne? Und man irgendwie gar nicht mehr so im gesellschaftlichen Leben teilhaben konnte. Genau.
Ja, ich habe das halt auch hier gemerkt. Ich bin 3 Jahre jetzt, war ich alleine und diese ganzen 3 Jahre habe ich Einsamkeit empfunden, als ich noch in Herbstein damals gewohnt habe. Jetzt bin ich letztes Jahr nach Fulda gezogen, wo sich dieses Gefühl auf jeden Fall um einiges verbessert hat, weil ich mehr soziale Kontakte habe. Aber es gibt natürlich auch viele Folgen von Einsamkeit, zum Beispiel erhöhte Risiken für Depressionen, Angststörungen, innere Leere oder Selbstzweifel. Was denkst du darüber?
Ich denke, dass das sehr zutreffend ist. Ich glaube, wenn du wenige soziale Kontakte hast, natürlich fragt man sich dann, liegt es an mir? Bin ich das Problem? Warum kann ich nicht das Glück haben, Menschen in meinem Leben zu haben? Das ist ja wie mit der Partnersuche. Wenn man sich einen Partner so sehr wünscht und man aber nicht die richtige Person findet, ich glaube, dann ist es auch normal, wenn man sich manchmal fragt, hey, was mache ich falsch? Ich denke nicht, dass es an der Person selbst liegt, außer man hat jetzt ein toxisches Verhalten oder so. Das denke ich nicht. Ich denke, auf dem Land ist es sowieso schwieriger, Kontakte aufzubauen, weil da also erfahrungsgemäß die Menschen zurückgezogener sind, misstrauischer, also sich misstrauischer verhalten. Genau.
Ja, also das habe ich auch gemerkt, dass die Menschen auf dem Land auf jeden Fall ganz anders sind. Und ich habe auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass die Menschen hier auch viel mehr mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Aber gerade auch dieses Kennenlernen, also dieses Paar finden, muss ich sagen, da kommen wir zu dem Thema Dating. Auch wenn man, also ich glaube sogar, dass Dating ein sehr, sehr großer Faktor für Einsamkeit ist. Wenn man nämlich alleine überlegt, man hat da so viel Auswahl und doch so wenig Möglichkeiten. Man nennt es auch Paradox of Choice. Das bedeutet einfach, dass man eine sehr große Auswahl hat, dadurch mehr Unsicherheit bekommt, weil man auch mehr vergleicht. Man denkt immer, der Nächste, der ist vielleicht besser als der, den ich jetzt gerade hatte. Und dadurch wird man natürlich auch sehr viel unzufriedener. Und die Chancen, dass man jemanden kennenlernt, fällt natürlich rapide. Und dann fällt man natürlich auch so ein bisschen in depressive Stimmung oder man nennt es auch Dating-Burnout, wodurch man dann einfach in so ein Loch fällt und das Gefühl hat, man lernt nie jemanden kennen, obwohl es manchmal auch eine ganz eigene Einstellung ist. Du hast auch schon Erfahrung gemacht im Dating-Bereich. Was denkst du darüber, über diese Auswahl und wie es da läuft?
Also ich muss sagen, ich habe mal eine Zeit lang, war ich angemeldet auf eine Online-Dating-Plattform, also nur auf seriösen Plattformen, und ich habe das auch sehr, sehr ernst genommen und war da immer ehrlich, und ich war natürlich Single auch zu der Zeit, bin ich jetzt auch. Und genau, also das mal vorweg, also ich habe das immer sehr ernst genommen, war sehr ehrlich, habe mir immer sehr viel Zeit für die Menschen genommen, um sie kennenzulernen. Ich muss sagen, für mich war das also die Auswahl war für mich kein Problem. Für mich war eher die Schwierigkeit, Menschen zu finden, mit denen ich tiefgründig sprechen konnte. Also die Gespräche waren immer, also sind sehr oberflächlich geblieben meistens. Und ich finde, die Bemühungen waren einfach nicht vorhanden. Also ich verstehe es einfach nicht, wenn man sich auf so einer Plattform anmeldet, erwarte ich eigentlich, dass man sich bemüht, man meldet sich regelmäßig. Natürlich, wenn man jetzt merkt, es passt nicht, dann sollte man das kommunizieren, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn man sich entscheidet, sich kennenzulernen, sollte man sich bemühen. Und das ist eigentlich so meine Erfahrung gewesen, die mich so sehr, wirklich so sehr enttäuscht hat, weil ich mich immer so sehr bemüht habe, so viele Fragen gestellt habe. Ich habe mich wirklich für die Person interessiert und ich hatte das Gefühl, mein Gegenüber bringt mir das einfach nicht entgegen. Und das war eigentlich so mein Hauptproblem, sag ich mal.
Ja, du hast so eine schöne Satzfolge eben gesagt, dass du ja auch Single warst beim Dating. Das ist beim Online-Dating, wie ich herausgefunden habe, nicht mal oft der Fall, dass die Leute Single sind. Weil bis zu 40% der Menschen, die auf einer solchen Plattform angemeldet sind, je nach Plattform natürlich, sind gar keine Single. Natürlich kann man dort auch Freundschaften suchen, die fallen da mit rein. Aber es gibt nicht nur das als Problem, sondern es ist halt auch, ja, es fehlt da auch ein bisschen die Ehrlichkeit und wie du sagst, auch die Kommunikation dazwischen. Ich habe auch mal eine Statistik rausgesucht, wo die Erfahrungen von Menschen aufgelistet worden sind. Zum Beispiel das häufigste genannte Problem waren zu 22% Fake-Profile, zu 33% keine ernsten Absichten. Und das, was ich sehr oft erlebt habe, zu 21% Ghosting und 24% zu selten echte Dates. Also zum Thema Ghosting muss ich auch jetzt so ein aktuelles, ja, du wolltest was sagen?
Ich wollte nur kurz einwerfen, das finde ich halt auch so schlimm. Erstens, dass man da lügt. Ich war da immer total ehrlich. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man selbst zu Beginn schon tiefgründige Themen anspricht. Und also ich habe nichts zu verstecken. Ich verstehe nicht, warum man nicht direkt einfach tiefgründig werden kann. Und ich muss sagen, dieses Thema Ghosting finde ich auch so schlimm, weil ich muss dir wirklich sagen, immer wenn ich gemerkt habe, für mich passt es nicht, habe ich immer einen netten Text verfasst, habe gesagt, ich möchte das Kennenlernen aufheben, ich danke für die netten Gespräche und fertig. Und das verstehe ich nicht, warum die Gesellschaft so mittlerweile, also ich, wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, aber ich erinnere mich wirklich daran, dass ich das immer so gemacht habe. Oder man hat mal also das Match gelöscht, wenn halt wirklich gar kein, also nichts mehr zurückkam. Ich meine, dann verfasse ich auch keinen Text mehr. Aber ansonsten habe ich mich immer verabschiedet, habe immer den Grund genannt. Und ich denke mir so, das sollten wir einander doch schuldig sein. Es ist doch in Ordnung, wenn es nicht passt. Wir sind doch erwachsen. Aber warum kann man das nicht kommunizieren?
Weil ich glaube einfach, dass die Leute so ein bisschen im Schutz sind der Anonymität. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, was ich gerade eben nennen wollte. Ja, ich hatte in einer Plattform, hat mich eine Frau angeschrieben und ich hatte dort einen Text stehen, wo stand, lass mich kurz überlegen, was möchtest du dieses Jahr noch erleben oder sowas in der Richtung. Und sie hat mir darauf geschrieben, jemanden wie mich kennenlernen. Wodurch ich natürlich mich direkt gewertschätzt fühle, weil sie mich direkt so, ja, als wertvoll und wichtig empfunden hatte, was ich natürlich sehr toll fand. Und sie hatte in ihrem Profil etwas stehen, das war, ja, da war so eine Frage, du hast einen Wunsch frei, wenn du mir sagst, warum 1 plus 1 11 ergibt. Ich habe 3 Versuche gebraucht, um mich näher ranzutesten und am Ende, vielleicht weiß das einer von euch, wenn ihr das selber mal so überlegen wollt, macht jetzt kurz Pause. Und dann löse ich jetzt auf, denn es war, ist nämlich so gemeint worden, dass 1 und 1 ist jeweils die einzelne Person. Das heißt, du und ich und dass sie nebeneinander stehen, aber trotzdem immer noch Individuen bleiben. Also sozusagen, wir sind zwar zusammen, wir erschaffen zusammen was Neues, bleiben aber unsere eigenständige Person. Und weil ich es erraten habe, hatte ich einen Wunsch frei. Und ich habe ihr dann gesagt, ich wünsche mir einfach mal eine respektvolle, wertschätzende, also respektvolles, wertschätzendes Kennenlernen auf Augenhöhe und ja, ohne dass ich Sorge haben muss, geghostet zu werden, weil ich einfach, ja, eine echte Begebung, ich möchte mal wirklich richtig wieder jemanden kennenlernen, wo das Interesse spürbar ist. Und das war mein Wunsch. Was war dann das Ende davon? Der Chat war gelöscht. Also obwohl ich mir gerade einen Wunsch erarbeitet habe und mir meinen Wunsch gesagt habe, zum Beispiel nicht geghostet zu werden, hat sie mich geghostet.
Und ich meine, sie hat dir ja gesagt, sie möchte dich kennenlernen. Also, weißt du, was ich meine? Ich denke mir dann auch immer so nicht, dass jemand sich irgendwie bedrängt fühlt oder so. Man hat was falsch verstanden oder so. Aber du warst ja respektvoll und hast sie eben nicht bedrängt und bist ja auch darauf eingegangen, was sie dir geschrieben hat. Und da verstehe ich eben auch nicht, wieso kann sie das nicht einfach erklären, wo jetzt das Problem liegt? Es ist ihr Recht, den Kontakt abzubrechen. Absolut. Aber wieso kann man das nicht kurz benennen und dann respektvoll den Kontakt abbrechen? Also dieses Ghosting verstehe ich wirklich nicht, weil ich erinnere mich wirklich nicht daran, dass ich das mal gemacht habe.
Ja, also es ist leider so, dass Ghosting im Dating-Bereich schon zur Normalität gehört, was traurig ist. Vielleicht gibt es auch manche Menschen da draußen, die noch nicht wissen, was Ghosting bedeutet. Ghosting ist der Kontaktabbruch ohne Erklärung. Also, dass du nicht weißt, warum. Es wird einfach der Chat gelöscht oder es gibt keine Antwort mehr. Da ist natürlich das große Problem. Es hat auch psychologische Folgen, nämlich Selbstzweifel bei der Person, Verunsicherung. Du weißt halt einfach nicht, was du falsch gemacht hast. Was war jetzt das Problem? Warst du das Problem? Hast du was Falsches gesagt? Du machst dir da sehr, sehr viele Gedanken. Und man wird natürlich dort, auch wenn man diese Person nicht kennt, wenn es nur ein kurzes Gespräch war, emotional verletzt, weil du einfach da, du gehst ja da rein, um emotionale Bindung zu haben. Und wenn dich jemand schon so behandelt, so respektlos und wertlos, dann zweifelst du an dir selber. Viele Menschen können vielleicht das auch einfach von sich wegstreifen, aber genauso viele können es halt nicht.
Auf jeden Fall, natürlich.
Ja, und da kommt natürlich auch dazu, dass es gibt so eine Filterblase im Dating. Der Algorithmus zeigt dir zum Beispiel nur Personen, die zu dir passen, wodurch das natürlich begrenzt wird. Es wird Vielfalt aussortiert, weil es ist ja auch so, dass Gegensätze sich auch manchmal so ein bisschen reizen, sich so ein bisschen ergänzen können. Da gibt es ganz viele Vorteile, nicht immer einen Partner zu haben, der genauso ist wie man selbst. Und dadurch wird man natürlich sehr viel eingeschränkt.
Also das verstehe ich auf jeden Fall, aber ich denke trotzdem, dass jede Person für sich entscheiden muss, inwiefern der Partner einem gleichen soll, weil ich habe für mich festgestellt, dass ich schon jemanden brauche, der mir in vielen Bereichen sehr ähnlich ist. Also ich glaube, das kommt dann immer auf die Person drauf an.
Ja, bei dir sind es ja oft diese Wertvorstellungen und
zum Beispiel
diese Moral.
Ehrlichkeit ist mir total wichtig, auch im Alltag.
Genau. Und da kommen wir zum Beispiel auch so zu einer neuen Thema, was auch im Dating-Bereich ist. Checklisten und Red Flags oder X, wie man X, irgendwie sowas nennt man das.
Sicher?
Ja.
Das sieht irgendwie komisch aus.
Ja, das ist auch komisch. Das heißt irgendwie X-Liste. Das ist, okay. Das ist so ein moderner Trend. Erst waren es Checklisten, dann wurden es zu Red und Green Flags und dann wurde es zu X-Listen. Und da geht es halt darum, dass man den Partner in Kriterien, was soll der Partner nicht haben. Und wenn man sich manchmal im Social Media umguckt bei solchen Personen, die so Listen haben, die sind manchmal länger als eine Einkaufsliste einer Großfamilie, wo du dir denkst, wie willst du da jemanden finden, wenn du schon 5 DIN A4 Seiten von Red Flags hast? Also Forscher sagen eigentlich, dass du dir wenn du wirklich Chancen haben möchtest im Dating-Bereich, solltest du dir 5 der wichtigsten Punkte raussuchen und dich an diese halten, aber an positiven Punkten. Zum Beispiel, er soll emotionaler sein oder er soll ehrlich sein, obwohl das sind ein paar Sachen, die schon muss eigentlich sind. Ehrlichkeit, Treue und sowas.
Eigentlich so die Grundlage
genau,
jeder Beziehung.
Also ich weiß nicht, du verstehst bestimmt, was ich damit hinaus will. Du musst dir einfach 5 Punkte aussuchen, die jetzt nicht zum Standard gehören.
Und die auch nicht für dich verhandelbar sind.
Genau, weil wenn du zu viele hast, schränkst du dich wieder selber ein und wir müssen einfach auch mal, wie heißt es?
Offener sein?
Ja, also
kompromissbereit
sein, genau.
Aber dazu muss ich sagen, ich sehe das genauso auf jeden Fall, aber ich finde, man sollte schon, wie du sagst, diese Punkte sich im Kopf rufen. Was sind wirklich sehr wichtige Charaktereigenschaften, die du brauchst? Und ich betone wirklich das Brauchen, weil aus Erfahrung weiß ich auch, wenn du zu große Kompromisse eingehst, bevor man zusammenkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Beziehung daran zerbricht. Also ich finde, du solltest schon, wie soll ich das sagen, deine gewissen Anforderungen, oder das hört sich doof an, so respektlos, aber deine gewissen Wertpunkte haben, weil das wird dir sonst wieder auf die Füße fallen. Also ich finde es schon wichtig, dass man sie hat und ihnen auch folgt, weißt du?
Ja.
Also zu locker sollte man es auch nicht sehen.
Und
Mädels, es ist in Ordnung, wenn ihr das habt. Es ist in Ordnung, wenn ihr den Wunsch habt, dass jemand ehrlich zu euch ist. Es ist in Ordnung, und auch Männer, auch für euch, Frauen können auch echt gemein sein. Es ist in Ordnung zu erwarten, dass man treu ist, dass man ehrlich ist, dass man auch mal vielleicht der andere für dich ein Date plant, dass man respektvoll kommuniziert. Das ist komplett in Ordnung, das zu erwarten. Du erwartest dann nicht zu wenig, weil das habe ich auch das Gefühl, dass selbst diese selbstverständlichen Werte schon für manche einfach zu viel verlangt sind.
Ja, man muss halt immer überlegen. Also einen Kompromiss zu haben ist zum Beispiel auch...
Kompromissbereitschaft.
Ja, also ihr müsst dann schauen, ob das Positive und Negativ. Es muss auf jeden Fall das Positive überwiegen. Aber macht einen Menschen nicht an seinen Fehlern aus.
Nein.
Weil ihr müsst gucken, dass über 50% von dieser Person passen. Es ist nicht, dass ihr euch mit 30% zurecht zufrieden geben sollt, sondern wirklich, dass ihr dort überwiegend einen positiven Menschen für euch habt. Und das finde ich am wichtigsten, nicht nur auf die Fehler sich zu spezialisieren. Ja. Und es ist ja auch dieses Online-Dating, du hast eben Ehrlichkeit gesagt, da wollte ich auch noch was zu sagen. Was ich gemerkt habe, ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Ich bin sehr direkt und sehr offen. Und ich habe das Gefühl, in jedem zweiten Profil steht, ich möchte Ehrlichkeit haben. Aber wenn du zu diesen Personen ehrlich bist, wirst du unbequem. Die Leute möchten Ehrlichkeit haben, können aber mit der Ehrlichkeit überhaupt nicht umgehen. Da frage ich mich, was verstehen diese Menschen unter Ehrlichkeit?
Also ich finde es auch, wie gesagt, sehr wichtig, dass man ehrlich ist. Aber ich glaube, das wissen wir ja beide voneinander. Mir ist es auch wichtig, wie man, also auf welche Art und Weise man Dinge bespricht, ausspricht, erklärt, anspricht. Und ich glaube, vielleicht, es könnte natürlich sein, dass manche das dann triggert, wenn man Dinge zu direkt sagt und zu, also dass es vielleicht respektlos rüberkommt, weißt du?
Also das muss man tatsächlich gucken, aus welchem Grund macht man das. Also bei mir, einige von euch wissen wahrscheinlich, weil sie aus meinem anderen Podcast kommen, dass ich Autist bin. Und bei Autismus ist die Kommunikation schon ein sehr großes Problem. Und genauso die Ansichten. Zum Beispiel empfinden manche Menschen, wenn ich etwas nicht sage, das als Lüge. Und ich denke einfach nur, nein, wenn mich nicht gefragt wird und ich es nicht sagen muss, warum soll ich etwas sagen? Aber wenn man es dann nicht sagt, wird es als Lüge dargestellt. Es ist manchmal auch so, man muss die Sichtweise, die Wahrnehmung des anderen einfach auch verstehen, um zu wissen, wie hat er das jetzt wirklich gemeint? Wollte er mich jetzt ehrlich belügen oder denkt er einfach nur, dass es besser ist, ja, einfach so zu sein? Also manche Sachen denkt man einfach nicht daran, dass man es erzählen sollte oder muss. Und da muss man halt dann auch speziell mal nachfragen. Und wenn natürlich dort absichtlich gelogen wird, was Falsches gesagt wird, dann ist es natürlich wieder nicht in Ordnung. Aber trotzdem muss man den anderen halt auch verstehen.
Auf jeden Fall. Ich denke, Kommunikation, ich weiß, ne, deinem Fall fällt dir das natürlich schwer, aber ich denke, auch da kann man miteinander kommunizieren, wenn die andere Person weiß, du kannst manchmal etwas nur direkt aussprechen, dann versteht man ja auch viel mehr, wie du es meinst. Und ich glaube, da ist einfach der Schlüssel, wirklich sich miteinander auszutauschen. Wie ist man aufgewachsen? Wie meint man was? Wo liegen die Triggerpunkte? Also ich glaube, diese Beziehungsarbeit muss man leisten in jeglicher Art von Beziehung, um einander besser zu verstehen.
Ja, Wir haben natürlich auch das Ding, psychologische Wirkung auf uns Menschen mit diesem Online-Dating. Weil wir merken einfach, es ist anstrengend. Es ist enorm anstrengend. Dann kommt dazu, dass man das Gefühl von austauschbar hat. Weil du kannst jederzeit, da gibt es so viele Menschen in diesen Plattformen, wo man echt denkt, das wären alle echte Leute. Aber schon allein, wenn ich jetzt Tinder nehme, denke ich mir zum größten Teil, die muss fake sein. Weil die einfach so perfekte Profile, so perfekte Bilder haben, wie so Fotomodels. Und da denkt man sich dann, nee, das kann doch nicht echt sein. Sieht nicht mehr so echt aus. Aber auch natürlich, dass viele Menschen dadurch diese nicht mehr Bindung aufbauen können, so ein bisschen beziehungsgestört. Und da kommt natürlich auch das Gefühl wiederum Einsamkeit. Also auch psychologisch gesehen wirkt Online-Dating auch einsam, weil du dich selber isolierst auf einer gewissen Art und Weise.
Habe das aber eher so empfunden, mir war für mich, also ich kann das nur nochmal wiederholen, für mich war die Auswahl nicht das Problem, sondern ich hätte mich sofort für jemanden entschieden, also die Person näher kennenzulernen, wenn die andere Person sich einfach mal mehr bemüht hat. Weißt du, also
ja.
Ich habe ja dann viel immer versucht und habe mir dann immer eine Person rausgesucht, die halt viel geschrieben hat, sich auch bemüht hat, gute Werte hatte. Habe dann nur noch mit der Person geschrieben, weil ich finde, das gehört sich dann so. Aber jemanden zu finden, der langfristig sich auch bemüht, ich finde, das war immer so mein Problem. Weil dann hätte ich persönlich gar kein Problem, mich nur für eine Person zu entscheiden, weil ich das total toll finde, wenn jemand ehrlich ist, mit dem, also man kann tiefgründig sprechen, der bemüht sich, ein Mann, der sich mal regelmäßig meldet und so weiter. Also ich finde, auch das generiert Einsamkeit, wenn immer nur alles oberflächlich bleibt. Man meldet sich dort an, aber man hat das Gefühl, man investiert nichts, weißt du? Also es gibt mir auch ein Gefühl von Einsamkeit, dass ich das Gefühl habe, es sind nur oberflächliche Gespräche und ich mich manchmal frage, suchst du wirklich eine Beziehung oder nicht?
Ja, also es ist halt auch, man muss sagen, ich spüre das ja auch, dieses Desinteresse, was immer mehr so aufkommt. Du fängst immer wieder von neu an, das nennt man ja auch dieses Dating-Burnout. Du musst immer wieder neu erklären, neue Fragen stellen. Die wollen immer wieder aufs neue Interesse zeigen, also oder sehen, aber es kommt kein wahres Interesse zurück. Es ist sehr komplex im Bereich Dating und ich kann es verstehen, dass manche Menschen Schwierigkeiten haben, dadurch auch wahres Interesse zu zeigen, weil es einfach auch ermüdend ist, was man da alles durchmacht. Gerade als Frau. Wenn ich überlege, wenn ich in einer Dating-App angemeldet bin, habe ich, wenn es hochkommt, vielleicht 1-2 Matches pro Monat. Ja, pro Monat. Wie viele Matches hast du pro Monat oder sagen wir mal pro Woche?
Also bei mir ist es ja schon einige Jahre her, als ich mich bei solchen Plattformen angemeldet habe, aber ich hatte extrem viel Auswahl.
Als ich sie kennengelernt
habe. Das ist nicht arrogant gemeint, das ist bei jeder Frau so.
Also als ich das bei ihr gesehen habe, war da sogar 999 plus. Das war sogar, dass sie gar keine Zahlen mehr anzeigen konnten.
Glaub,
da war dann ein Mensch. Plus am Ende. Doch, das war bei dir. Aber das Problem ist natürlich, das sind keine Matches, das sind Likes.
Ja, genau.
Und diese Likes kommen ja aus ganz Deutschland. Manche Männer sind ja komplett auf Deutschland freigeschaltet. Dann hast du da ein Match, ein Like aus Berlin und sowas. Match ist natürlich was anderes als Likes. Weil Match ist ja dann, wenn du und diese Person zusammen connecten. Aber Likes hattest du da 999 plus oder sowas. Da waren echt enorm viele, wo ich erst dachte, okay, ich habe 4.
Aber ich glaube, das liegt wirklich am Geschlecht irgendwie, ne? Dass Männer da irgendwie weniger Auswahl haben tatsächlich.
Ja, also ich merke das, wenn ich zum Beispiel bei einer Plattform bin, ob es jetzt Bumble, Tinder, Lovoo ist. Ich bin innerhalb von kürzester Zeit,
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich finde es auch wichtig, sich einen Partner zu suchen, wo das Nervensystem beruhigt wird. Also natürlich sollte man auch Aufregung verspüren. Man kennt die Person noch nicht, man möchte sie kennenlernen, man findet sie attraktiv. Ich wollte noch kurz sagen, man freut sich auf die Person natürlich, das gehört ja auch zu Verliebtheitsgefühlen und so weiter. Aber wenn man so richtig unruhig wird innerlich.
Eigentlich merkt man, dieses Kribbeln im Bauch ist eigentlich gar kein Positiv.
Ja, also ich kann nur noch aus Erfahrung sprechen, jemand, der dich, wo du wirklich zur Ruhe kommen kannst, wo du vertrauen kannst, wo du nicht hinterfragst. Dich
fallen lassen kannst.
Ja, wo du nicht hinterfragst, wie meint er das? Ach, wird er jetzt schreiben oder wird er nicht schreiben?
Wo du so bist, wie du bist.
Also genau.
Wo du sein kannst, wie du bist.
Wo du dich wirklich fallen lassen kannst. Ich würde euch das immer wieder empfehlen. Auch den Mädels, wer will schon so einen Bad Boy haben? Ich werde das niemals verstehen. Was willst du mit so einem Menschen? Der dich schlecht behandelt, der ambivalentes Verhalten aufzeigt, der also bei einem Partner oder beim Mann oder auch eine Frau, die wirklich Interesse an dir haben, da musst du dich nicht immer fragen, wann meldet er sich. Die Person ist einfach präsent.
Und meldet sich, wann die Person es möchte und je nachdem mehr oder weniger. Und dann muss man selbst halt abschätzen, reicht mir das oder reicht mir es nicht.
Natürlich, aber diese Regelmäßigkeit sollte vorhanden sein. Also
ja. Ich
hatte nämlich zum Beispiel, also jetzt nach vielen Jahren hatte ich mal wieder, ja doch, nach einiger Zeit hatte ich jetzt auch wieder ein Kennenlernen. Wir haben nur geschrieben und genau, ich habe der Person erzählt, dass es mir nicht so gut geht. Ich war einfach ehrlich, sie hat gefragt, wie lief mein Tag und ich hatte nicht so einen guten Tag wegen der Arbeit und habe das auch einfach ehrlich so transparent erzählt. Und ich habe das zweimal erwähnt und die Person hat nicht einmal nachgefragt, warum es mir nicht gut geht. Jetzt kann man wieder spekulieren, er will dir nicht zu nahe treten, er möchte dich damit nicht überfordern und so weiter und so fort. Aber ich habe das Kennenlernen tatsächlich abgebrochen aus dem und auch anderen Gründen und habe das dann auch wieder kommuniziert mit der Person. Ich habe nicht geghostet, so wie immer. Und ich respektiere die Person, es ist alles in Ordnung. Nur da, selbst da merke ich schon, es passt nicht, weil ich mir denke, ich würde immer fragen, immer wenn eine Person mir sagt, hey, mir geht's nicht so gut, ich würde mich immer für meinen Gegenüber interessieren. Und wenn die Person jetzt schon kein Interesse zeigen kann, glaube ich auch nicht, dass das später irgendwann vorhanden sein wird. So denke ich. Ich habe das auch mit vielen Freundinnen besprochen. Die sehen das alle auch so. Und das meine ich halt damit. Ist es ja in Ordnung, wenn man merkt, es passt nicht. Aber ich finde sowas ist wichtig, jemanden zu finden, wo man sich aufgefangen fühlt. Und auch das ist ja ein Zeichen von, dein Nervensystem wird beruhigt. Jemand, der sich für dich interessiert und der auch wissen will, was ist in deinem Kopf los? Warum geht es dir nicht gut?
Ja, du hast gesagt, in der Beziehung wird es vielleicht nicht anders sein. Und ja, da kommen wir zum nächsten Thema, denn Beziehung. Du hast da auch ein paar Zahlen herausgesucht, habe ich gehört.
Also zum Beispiel, dass jede dritte Ehe geschieden wird.
Mhm.
Ich meine, das wusste ich vorher auch schon, aber ich hätte jetzt nicht so genau die Daten gewusst.
Also man kann sagen, sozusagen 70% der Ehen werden geschieden.
Und ich meine, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen.
Du hast auch gesagt, dass Beziehungen also 40% der Beziehungen gehen auch auseinander, 40-50% sind Trennungen.
Ja, aber ich meine, es waren auch bis zu 40% der Menschen, die in einer Beziehung sind auch unglücklich, meine ich.
Ja, und natürlich auch die Zahl zwischen 7 und 15 Jahren geht im Schnitt eine Beziehung. Das heißt, muss überlegen, man sagt ja immer das verflixte siebte Jahr und das ist wirklich so. Meine längsten Beziehungen waren auch an die 7 Jahre etwa. Davon hatte ich 2 Stück, die so lang gingen. Und es ist natürlich auch eine Statistik, wo gesagt wird, ich glaube, das war etwa 60% sind Frauen, die Beziehungen beenden und 40% etwa die Männer. Also da gibt es auch schon wirklich Riesenunterschiede. Und der große Teil ist halt, wenn eine Frau eine Beziehung beendet, ist sie meist auch dann beendet, weil halt die Frau macht sich schon vor dem Ende so viel Gedanken, dass wenn sie Schluss macht, sie wirklich komplett schon abgeschlossen hat. Das ist natürlich nicht für alle, das ist nicht der Regelfall, aber zum größten Teil scheint das so zu sein.
Und meistens, ich kann es nicht auf alle übertragen, aber meistens hat die Frau dann auch die Probleme schon ganz oft angesprochen und viele Chancen gegeben. Natürlich können das aber, also natürlich sind immer 2 beteiligt, auf jeden Fall, aber aus der Sicht der Frau, sie hat schon oft das angesprochen, was sie stört, das habe ich nämlich auch schon oft gelesen und es hat sich dann aber nichts gebessert und dann kommt sozusagen der Knall und manchmal ist es dann bei den Männern so voll der Schockmoment, obwohl die Frau schon so oft durchgegangen ist.
Ja, ich habe auch.
Aber ich möchte nicht gegen Männer irgendwie, das war jetzt nicht gegen Männer, also.
Du bist keine Feministin, die Männerhass verschüren will. Das ist ja schon.
Ja, aber man kann ja feministisch sein, ohne Männerhass zu schüren.
Ja, man hat nicht mehr das Gefühl, dass es so ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt mit Brave Mädchen Podcast. Da ging ja total der Männerhass schon in der ersten Folge los. Und die definieren sich ja als feministisch.
Ja,
aber da, bei dem Thema sind wir ja jetzt gerade.
Genau, so meine ich das nicht. Aber so hört man das oft. Und
sonst hätte sie auch keinen Kontakt mit mir, wenn sie so Männer hassen würde. Aber dafür mache ich ja den Part der Frauen. Also bei Frauen ist es natürlich, wurde mir sehr oft gesagt, dass sie sich auch emotional einsam in den Beziehungen fühlten, weil halt die Partner irgendwann sich immer mehr zurückgezogen haben. Und einige haben mir auch gesagt, dass es oft der Fall ist, wenn sie das angesprochen haben, dass der Partner sich sogar noch mehr zurückgezogen hat. Und da ist natürlich die Frage, warum? Also da fehlt meiner Meinung nach auf jeden Fall beidseitige Kommunikation. Und du sagtest, dass Frauen das öfters ansprechen. Das Problem ist aber auch, dass Frauen es manchmal zu wenig ansprechen und nicht aktiv dabei bleiben. Weil ich habe das Gefühl, bei mir vielleicht auch so ein bisschen, dass wenn ein Thema, also man sagt jetzt, ja, die Beziehung klappt nicht so gut, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und danach kommt von der Frau nichts mehr, dann denken die Männer, okay, es hat sich dann erledigt, es ist wohl wieder alles gut, sie redet nicht mehr drüber, dann lassen wir so, wie es jetzt ist. Da muss man vielleicht als Frau auch einfach ein bisschen mehr hinterherhaken, weil wenn ihr wirklich diese Beziehung erhalten wollt, kann es sein, dass ihr halt ein bisschen da Nachdruck verleihen musst und das wirklich reden, bevor es zu spät ist, bevor ihr dann den Schlussstrich komplett zieht und dann wieder alleine seid und euch dieses ganze Dating-Geblöde-Sinn da antun müsst.
Ja, ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, der Mann sollte dann auch vielleicht nochmal fragen, hey, hat es sich jetzt gebessert? Wie fühlst du dich? Ich glaube, von beiden muss auch dieses Interesse kommen. Ich denke, der Mann sollte auch gewillt sein, das zu immer wieder mal zu reflektieren.
Ich glaube, Männer sind dann manchmal zu primitiv, dass sie einfach nicht darüber mehr nachdenken.
Ja, das kann gut sein.
Was aus dem Sinne, das aus dem
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Genau.
Ja, das glaube ich eben auch, dass ich weiß, viele denken das nicht so, ich denke das schon, dass Männer und Frauen, und ich meine, es gibt natürlich auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, auf jeden Fall, gar kein Problem. Aber bei Mann und Frau ist es wirklich so, dass auch biologisch einfach viele Dinge sich oft nicht gleichen. Also
ja, unterscheiden.
Von der Natur aus einfach. Das glaube ich wirklich, das höre ich immer wieder.
Aber das ist ja, Männer und Frauen sollen sich ja auch zum Teil ergänzen.
Ja,
Männer
sind
das starke Geschlecht, die sind
ja
die da, die den körperliche Part sozusagen übernehmen. Frauen sind dann eher die den emotionalen Part übernehmen. Und ich bin auch einer der Meinung, dass Frauen körperlich sogar stärker sind oft als Männer. Wir sind zwar muskulös stärker, aber Leute, also Männer, ihr wollt keine Geburt miterleben. Mhm. Also das ist schon körperliche Hochleistung. Das will, glaube ich, kein Mann überleben.
Und was ich mir auch immer so denke, ich glaube, es ist auch gut als Partner, wenn zum Beispiel eine Situation kommt, die einen stört, dass man direkt ins Gespräch geht. Zum Beispiel direkt sagt, hey, Schatz, guck mal, jetzt war wieder die Situation, ich habe mich von dir nicht gesehen gefühlt, ich hätte jetzt in dem Moment mir das und das gewünscht. Das finde ich eben auch wichtig, denn natürlich sollte man sich einen Partner suchen, der zu einem passt, aber alles kann dein Partner dir nicht von den Lippen ablesen.
Nein.
Natürlich musst du auch darüber sprechen, was ist deine Liebessprache, was brauchst du, wenn du traurig bist. Schau mal, manche möchten, wenn man traurig ist, möchten in den Arm genommen werden. Manche wollen Ratschläge haben, manche wollen es einfach nur rauslassen und drüber erzählen. Also man muss auch benennen, was man braucht. Ich finde das auch wichtig. Man kann nicht erwarten, dass der Partner alles von selbst erschließen kann.
Da kann ich zum Beispiel mich als guten Beispiel nehmen. Ich denke nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder schlechter Partner im Sinne bin. Ich bin vielleicht nicht für jede Person der richtige Partner, weil schon allein auch wieder dieses Thema Autismus da im Vordergrund steht. Und Autisten kommunizieren anders, auch in Sachen Liebe. Man sagt immer, Autisten haben nicht diese Liebe wie in Filmen oder in Serien oder sonst irgendwie. Bei uns ist die Liebe etwas anders. Man muss sie einfach erleben und gucken, ob sie wirklich das ist, was einem hilft. Weil wir sind nicht so dieses, ja, es ist schwer auszudrücken. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein Problem damit, wenn ich Empathie zu zeigen. Wenn jetzt zum Beispiel ich sehe, dass meine Partnerin weint und ich frage danach, was ist denn los? Und sie sagt nichts. Und sie weint weiter, das irritiert mich, weil ich muss schon klar wissen, was sind jetzt die Faktoren? Warum bist du jetzt traurig? Wenn man mir sagt, nichts, dann frage ich vielleicht nochmal ein zweites Mal nach. Und wenn sie dann wieder sagt, nichts ist schon gut, dann kümmere ich mich nicht weiter drum, weil ich dann nicht weiß, was ich tun soll. Ich bin mit der Situation überfordert. Und wenn eine Partnerin etwas braucht von mir, ich kann es nicht auf Anhieb erkennen, da muss man mir schon sagen. Zum Beispiel, mir geht's gar nicht gut. Kannst du mich mal im Arm nehmen? Ich bin der Letzte, der sagt zu meiner Partnerin, nein, ich nehme dich nicht im Arm. Ich habe jetzt keine Lust oder sonst irgendwas. Natürlich nehme ich meine Partnerin, wenn sie es braucht, in den Arm. Und ich gebe ihr das, was sie auch braucht. Bei mir ist ja das große Problem, es ist die Kommunikation. Wichtig, mir zu sagen, was brauchst du jetzt gerade? Was fühlst du jetzt gerade? Das ist für Autisten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Ja, da kommen wir natürlich auch zu dem Thema, wenn das nicht gegeben ist, fühlt man sich als Partnerin auch einsam. Aber wir können natürlich auch mal auf die Einsamkeit als gesellschaftliches Risiko eingehen, weil natürlich auch das, ja, wenn man einsam ist, gibt es Studien. Da habe ich eine Studie, das ist nämlich von der Bertelsmann Stiftung. Sie heißt Extrem einsam. Die besagt nämlich, dass Menschen, die einsam sind, sehr zustimmend zu Verschwörungstheorien sind. Also sie folgen Verschwörungstheorien viel schneller und haben eine sehr extreme Einstellung auch oft, also geht ins Extremismus oder Radikalismus auch. Und da gibt es sogar ein Lied, ein leiser Schrei nach Liebe, glaube ich, hier heißt das von Ärzten. Und natürlich geht es auch dann laut dieser Studie in die Richtung Misstrauen gegenüber Gesellschaft, Politik und auch Zweifel an der Demokratie. Das sind so ein paar Risiken, die von der Bertelsmann Stiftung im Bereich extrem einsam gemacht worden sind. Was hältst du davon?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man viel sich nur auf sich konzentriert, dass man vielleicht umso misstrauischer wird anderen Personen gegenüber. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, diese emotionalen Punkte sind da viel prägnanter. Einfach dieser Selbstzweifel, dass man ein höheres Risiko wie in Bezug auf Depressionen hat. Also ja, ich finde die Punkte irgendwie essentieller.
Ja, aber ich habe auch noch eine Studie gefunden, wo sogar gesagt worden ist, dass die queere Community sogar 100% mehr Einsamkeit hat. Also das heißt, wenn die Gesellschaft bei etwa 20% liegt, liegt die queere Community sogar bei 40%. Also queere Menschen sind sogar noch einsamer als jetzt hetero Menschen.
Das finde ich aber sehr schade.
Ja, also ich weiß auch nicht, woran es genau liegt, weil eigentlich zeigen sie immer ihre Liebe auf den Straßen.
Naja gut, aber viele tun das ja auch immer noch verurteilen, ne? Schlimmerweise. Also,
ja, und da denke ich mir auch, dass für mich ist das ja, was queer Community auch mit diesen ihren ganzen Love-Parades-Dinger, ich weiß nicht mehr, wie das früher hieß, wenn sie da auf den Straßen demonstrieren, die versuchen schon zu provozieren. Ich finde schon, dass sie eine sehr extreme, sie versuchen irgendwie, ja, also ich bin so einer, ich habe einen Kollegen, der ist auch ADHSler und er denkt, dass neurodivergente Menschen eigentlich auch zur queeren Community gehören. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, weil dann würde ich mich komplett von der neurodivergenten Community zurückziehen, weil für mich ist das zu radikal. Für mich ist das nicht der Ansatz der Aufklärung, dass ich durch die Straßen gehe und andere Menschen so provoziere, dass sie mich hassen. Weil es ist ja schon so, dass wirklich diese ganzen Auftritte, diese ganzen Demonstrationen, die so wirklich extrem dargestellt sind, wenn sie da mit ihren Ledergurten nur bekleidet und in Unterhose rumlaufen, ich finde das ist nicht meine Art der Aufklärung.
Nee, das finde ich auch nicht gut, aber das kannst du nicht auf jede queere Person beziehen, ne? Also das muss man immer unterscheiden. Das ist egal, ob Mann oder Frau, egal welche Herkunft, es gibt immer Menschen, die, also es gibt von jeder Art von Mensch, gibt es Menschen, die viel Gutes und viel Negatives tun. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also ich finde, unabhängig von irgendwelchen Eigenschaften. Es geht einfach ums Herz, ums Innere.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch ein großes Thema, wenn man dann so provoziert. Aber ich habe hier auch noch zum Beispiel den Mechanismus dahinter. Einsame Menschen fühlen sich ausgeschlossen. Das ist ja auch ein großes Ding, weil wenn du Einsamkeit hast, es geht dann in Richtung Depression. Du fühlst dich komplett dann noch mehr einsam, alleine, ausgeschlossen, dass keiner irgendwie, du hast das Gefühl, keiner will was mit dir zu tun haben. Du hast niemanden, der dir hilft, obwohl du Freunde hast, die auch versuchen, dir zu helfen. Aber du siehst es einfach nicht. Und dadurch, ja, suchen man ja auch Zugehörigkeit, die man aber irgendwie doch nicht sehen kann. Und ja, strukturell, gemeinschaftlich, orientierungsmäßig, das ist alles schwieriger dann, wenn du in dieser Einsamkeit gefangen bist. Hast du eigentlich Einsamkeitserfahrungen gemacht? Und wie hast du dich dabei gefühlt?
Also ich muss sagen, dass ich in Bezug auf Freundschaften sehr gesegnet bin. Aber in Bezug auf Familie und Partnerschaft habe ich das schon oft erfahren, Einsamkeit, ja. Oder auf Single-Dasein bezogen.
Ja, das ist, ich glaube, dass sich kaum einer wirklich davon freisprechen kann. Ich glaube, alle Menschen empfinden auf eine Art und Weise Einsamkeit. Und man muss halt auch unterscheiden, das Gefühl von Alleinsein und Einsamkeit. Weil das Alleinsein ist ja nur die Abwesenheit von Menschen. Das kann natürlich mit der sozialen Einsamkeit auch zusammenhängen. Aber trotzdem, man kann sich auch sozial einsam fühlen, wenn man Menschen um sich hat.
Auf jeden Fall, ja. Und aber man kann auch genauso gut sich nicht einsam fühlen, wenn man alleine ist. Ne? Mhm. Also es ist immer unterschiedlich.
Ja, und ein Punkt ist natürlich auch, dass wir immer weniger reale Begegnungen haben. Es gibt so diesen Begriff der dritte Ort. Das sind Orte gemeint, wo man halt hingeht, wie zum Beispiel Gaststätten oder Gemeinschaftsorte, da wo man Menschen kennenlernt.
Vereine.
Und da ist natürlich auch das große Thema Geld. Es wird alles teurer, man kann sich gar nicht mehr leisten. Also ich war letztes Mal mit Freunden essen und ich muss jeden Pfennig umdrehen, weil ich verdiene zu wenig für die Preise, die momentan herrschen. Wenn man schon allein die Spritpreise nimmt. Ja. Du kannst ja nicht mal irgendwo hinfahren. Zum Beispiel mal zum Niedermoser See, dich da hinsetzen und vielleicht mit anderen Menschen in Gespräch kommen oder irgendwo anders hinfahren, einfach mal rauskommen. Da musst du dir zweimal überlegen, weil wenn du 30 Kilometer fährst oder sagen wir mal 50 Kilometer fährst, das wäre ja der Niedermoser See ungefähr, 50 Kilometer fahren hin und zurück, das sind 100 Kilometer, ich verbrauche 7 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt, dass diese Tour mir schon 14 Euro kosten würde, weil wir bei etwa 2 Euro pro Liter liegen. Und wenn du natürlich noch weiter fahren willst, summiert sich das natürlich immer weiter. Und ich finde, 14 Euro mal kurz irgendwo hinzufahren, wieder zurückzufahren und das vielleicht mehrmals im Monat, das häuft sich, dann hast du schnell 100, 200 Euro zusammen, weil du immer mal wieder jede Woche vielleicht ein, zweimal rausfahren willst, woanders hin. Aber auch wenn du in der Gastronomie bist. Letztes Mal waren wir in einem All-You-Can-Eat-Asiaten, Takara.
Das war so lecker.
Das nennt man hier Takara. Das ist ein ziemlich witziger Kellner auch. Aber wenn man da überlegt, wir waren dort und das ist All You Can Eat und wir haben trotzdem dort 50 Euro bezahlt.
War das wirklich so viel?
Ja, jeder von uns hat einmal die 30 Euro. Du hast
auch einen Cocktail.
Ja, aber trotzdem 30 ja. Euro. Und dann trinkst du mindestens, würde ich sagen, wenn du da eine Stunde sitzt, zwei, drei Getränke, mindestens vielleicht sogar vier Getränke, weil das wird ja extra auch ein bisschen salziger gewürzt, damit du halt auch mehr Durst empfindest, weil das Getränk ist ja das, wo am meisten verdient wird. Aber bei einer Cola bist du schon, also ich habe jetzt gestern war ich im Café del Sol, da habe ich 8 Euro bezahlt für zwei kleine Cola. Das muss ich mir überlegen. 8
wirklich,
Euro.
Das ist wirklich Wucher. Aber ich muss euch noch sagen, im Takara. Im Takara gibt es sogar einen süßen Roboter und der bringt dann das Essen. Das ist so schön.
Wir machen aber jetzt keine Werbung für Takara hier noch.
Ja, aber das ist so toll.
Aber kommen wir am besten jetzt langsam so ein bisschen zum Ende hin.
Wo ich mir aber denke, sollten wir nicht noch den unseren Zuhörern Tipps geben, wie man gegen Einsamkeit arbeiten kann? Oder sollte man dazu eine extra Folge machen?
Nö, also du kannst sagen, wenn du da Tipps hast, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was man da...
Aber wie traurig.
Ja, ich bin ein trauriger, armseliger Schlumpf.
Also ich kann euch nur immer sagen, es kommt halt immer drauf an, inwieweit ihr gute Beziehungen zu eurer Familie habt. Aber ich kann euch immer nur raten, Freundschaften aufzubauen. Traut euch wirklich, auch neue Menschen kennenzulernen. Ich habe auch in den letzten Jahren viele neue Freundschaften bin ich eingegangen. Genau, also ich liebe all meine Freunde, aber klar, manche ziehen weg, haben dann Partner, sie haben dann weniger Zeit. Und traut euch ruhig auch neuen Menschen zu begegnen, sage ich mal. Und da kann ich auch immer empfehlen, also ich snappe gerne mit meinen Mädels, ich nehme Memos auf, bleibt im Kontakt, auch wenn ihr vielleicht nicht so viel schreiben könnt. Versucht da wirklich regelmäßig auch Zeit zu investieren, präsent zu sein, zu telefonieren. Also das kann ich auch euch immer ans Herz legen. Oder zum Beispiel, Mike hat mich auch auf die Idee gebracht, in Facebook-Gruppen zu schreiben, zum Beispiel Stadt so und so. Es gibt ja so Gruppen, ne? Meine Stadt. Und
Fulda, meine Stadt, wär's bei uns.
Genau, zum Beispiel. Und da kann man auch, also das hätte ich niemals, also da wäre ich niemals drauf gekommen, aber da auch mal reinzuschreiben, ob jemand, also dass man eine Freundesgruppe sucht und natürlich bleibt immer sicher, trefft euch mit diesen Menschen an öffentlichen Orten. Bitte, bitte passt da auf, weil ich kann nicht oft genug betonen, wie krank diese Welt geworden ist. Oder Bumble for Friends, also versucht da wirklich euch zu zeigen, weil es gibt wirklich tolle Menschen, die sich auch einsam fühlen oder die vielleicht auch Single sind und auf Partnersuche sind. Dann kann man das zusammen durchleben, weil ich glaube, das ist auch immer wichtig. Wenn ihr zum Beispiel viele Freunde habt, die schon in einer Beziehung sind, ist ja voll fein, ist ja schön. Aber es ist genauso schön, auch Menschen zu haben, die genau in der Lebensphase sind wie ihr. Und ich meine, es gibt auch Menschen, die keinen Partner wollen. Aber wenn ihr einen Partner wollt und euch damit ein bisschen alleine fühlt, ist es immer schön, auch andere Single-Freunde zusammen. Dann kann man ein bisschen zusammen auf die Suche gehen und sich austauschen. Also sowas kann ich immer sehr empfehlen.
Also ich muss ja ehrlich sagen zu dem Thema, ich habe ja gesagt, ich habe mich bis Ende letzten Jahres, als ich noch in Herbstein, also im Vogelsbergkreis gelebt habe, sehr einsam gefühlt. Und seit ich in Fulda bin, ist es besser geworden. Ich habe meine Freunde zum größten Teil wirklich über Facebook, Tinder, Bumble und LeVoo kennengelernt. Ja, die Apps sind absolut Schrott, muss ich so sagen. Ich mag sie nicht. Aber wenn man gar keine andere Möglichkeit hat, muss man halt das nutzen, was man hat. Wo ich auch denke, ich würde am liebsten einfach draußen die Menschen kennenlernen. So wie früher, dass du einfach in die Stadt gehst und da ins Gespräch kommst mit den Leuten, ihr die Nummern austauscht. Ich würde auch gerne, dass mal vielleicht mich eine Frau draußen anspricht. Ich bin total introvertiert bei dem Ding. Also ich würde niemals schaffen, eine Frau draußen anzusprechen. Aber ich habe dadurch meine Mädelsgruppe kennengelernt. Ja, ich habe eine Mädelsgruppe. Ihr könnt jetzt alle mal lachen. Ja, was denn? Die Mädels haben auch gelacht, als sie gesagt haben, das hört sich voll komisch an, wenn du sagst Mädelsgruppe. Aber kommen wir einfach jetzt mal zur Kernaussage von allem. Also Einsamkeit ist kein individuelles Versagen. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt daran schuld seid, nur weil ihr euch einsam und alleine fühlt. Aber ihr habt es in der Hand, etwas zu ändern. Und ja, sie ist auch ein Ergebnis unserer Zeit. Die Digitalisierung, die Veränderung, Schließung von Drittorte und ja, es hat Auswirkungen weit über das Private auch hinaus, auch beruflich. Wenn man sich einfach privat auch schlecht fühlt, dann ist natürlich auch die Leistung beruflich immer wieder schwer, schlecht. Also man braucht diese Balance einfach. Man muss ein glückliches Leben haben. Ja, man muss einen Ausgleich im Leben haben. Und deswegen, wir haben jetzt Tipps gegeben. Ihr könnt selber mal schauen, ob ihr vielleicht eine Lösung findet. Und ja, wir haben natürlich auch Community-Fragen. Letztes Mal hatten wir die noch nicht, aber diesmal haben wir Fragen. Und wir haben da als erstes die Frage, die Fragen werden immer an uns beide gestellt. Was wäre schlimmer für euch? Kein Internet mehr oder kein Kontakt zu Menschen? Wie wäre es bei dir?
Ja, auf jeden Fall kein Kontakt zu Menschen. Natürlich, also ich bin euch ehrlich, ich liebe meine Serien schauen und so. Aber was bringt es mir nur, ja, mit digitalen Inhalten mich zu beschäftigen, wenn ich dann komplett vereinsame? Also Menschen braucht man ja in seinem Leben.
Ja, also ich würde auch eher auf den Kontakt der Menschen setzen, mit Menschen, auch wenn wir Menschen manchmal sehr anstrengend sind. Die zweite Community-Frage ist, wenn ihr euch selbst beschreiben müsstet in 3 Wörtern, was wäre das?
Sowas mag ich ja nicht.
Also ich würde sagen, Ehrlichkeit, Offenheit und Direktheit. Weil ich glaube, das macht mich am meisten aus, was natürlich nicht immer positiv ist, weil wenn man ehrlich und direkt ist, da hat eine Freundin jetzt vor kurzem, die findet es immer witzig, die nutzt das jetzt immer, sie hat mich gefragt, ob sie dicker wirkt. Hab ich gesagt, ja, sie fand es gut, weil ich war ehrlich darin. Und als ich sie dann ein paar Wochen, 2 Wochen später wiedergesehen habe, habe ich sie gefragt, hast du abgenommen? Weil sie war wirklich, das letzte Mal, war sie so ein bisschen aufgequollen im Gesicht. Da sagt sie, nee, aber sie hatte sehr viel Stress. Da habe ich zu ihr gesagt, ach so, dann warst du nur stressbedingt aufgequillt. Und seitdem nutzt sie jedes Mal, wenn jemand sagt, hast du zugenommen, sagt sie, nee, ich bin nur stressbedingt aufgequillt.
Aber dazu muss man sagen, ihr seid Freunde und ihr wisst, wie er das meint.
Ja.
Weißt du, weil natürlich sollte man jemanden nicht auf sein Aussehen reduzieren und man muss das auch nicht kommentieren. Wenn man irgendwie zugenommen hat oder so, ist auch nicht wichtig, sage ich.
Also sie hat mich gefragt.
Aber sie hat dich ja gefragt und dann ist es ja auch in Ordnung.
Genau. Deine 3 Wörter?
Ehrlich, freundlich, empathisch.
Okay.
Hallo? Das hört sich so an, als würdest du das nicht glauben.
Schlagen, ruf die Polizei.
Du
hast den Solarplexus getroffen.
Ja, ich wollte gerade so, ich habe nur so auf dem Bauch so einen Klaps.
Das ist der Solarplexus. Okay, weiter. Was ist so eine Sache an euch, die andere komplett falsch einschätzen?
Also ich kann nur sagen, dass meine Kollegin immer sagt, dass sie gar nicht merkt, dass ich oft innerlich unsicher bin und selbstkritisch bin und dass mir das man von außen gar nicht anmerkt. Sowas vielleicht?
Also bei mir ist es, glaube ich, einfach auch, wenn man mit mir schreibt. Ich komme oft ganz anders rüber, als ich in Wirklichkeit bin. Weil Schreiben ist für mich schon schwierig. Die Kommunikation allgemein ist für mich schwierig. Und ich glaube einfach, dass wenn man mich am Anfang kennenlernt, ja, wirklich für eine sehr sympathisch, für andere sehr merkwürdig. Aber wenn man mich genauer kennenlernt, glaube ich, merkt man eigentlich, dass ich eigentlich vollkommen in Ordnung bin. Das würde ich jetzt sagen. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ihr euer Leben nochmal neu starten würdet, würdet ihr alles gleich machen?
Also ich weiß, dass viele Menschen immer sagen, man sollte alles so machen, wie es damals verlaufen ist, weil dann wird man genau der Mensch, der man ist. Und es macht einen aus, die Fehler, die man gemacht hat. Und Das sehe ich genauso auf jeden Fall. Dadurch reift man ja auch heran. Aber manche Dinge, weil ich halt so perfektionistisch bin, würde ich schon ändern. Da bin ich ehrlich.
Ja, bei mir doch. Also das Ding ist halt immer, wenn du neu anfangen könntest, wüsstest du ja nicht, ob es wirklich besser wird. Es kann sein, dass du diesen Versuch genauso vergeigst wie den ersten Versuch. Aber ich glaube, wenn ich das Wissen von heute nutzen könnte, dann würde ich wahrscheinlich einen Neuanfang schon wagen.
Ja, stimmt. Mit den Werten, die man jetzt hat, dann würde ich es auch machen.
Aber mit der Erfahrung, mit der Lebenserfahrung.
Genau. Ja.
Weil dann kannst du ganz anders in Situationen reagieren, wo du heute denkst, ach, hätte ich da mal anders reagiert.
Aber die Schulzeit will ich nicht nochmal durchleben.
Nee, mach mal Teenager. Ich wäre gern wieder 20 oder so.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Wenn ihr für einen Tag jemand anders sein könntet, wen würdet ihr nehmen?
Würde ich nicht machen.
Für einen Tag jemand anderen sein.
Ich denke mir dann so, dann kriegt man vielleicht Selbstzweifel, dann denkt man sich, die hat es viel besser oder man findet es ganz furchtbar, dann kann man nicht mehr aus dem Körper raus für einen Tag.
Ich glaube, mir wäre es nicht eine Person wichtig, mir wäre einfach mal wichtig, vielleicht mal für einen Tag eine Frau zu sein.
Ja, interessant.
So wirklich mal zu wissen, wie ist es, eine Frau zu sein? Wie fühlt sich das an?
Ja, da können wir ja mal Körper tauschen.
Nein, danke.
Hallo?
Ich will doch nicht, dass du meinen Körper bekommst. Mein Altar. Ja, gut. Dann war's das von heute.
Ja, wir danken euch sehr fürs Zuhören.
Ja, und folgt uns, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Das Thema für nächste Woche habe ich noch nicht so gefunden, aber ihr werdet es auf jeden Fall herausfinden. Und
gebt gerne auch Verbesserungsvorschläge, falls euch etwas stört.
Genau, also
oder
ihr könnt
Themenvorschläge.
Ihr könnt Themen oder Verbesserungsvorschläge oder halt auch Community-Fragen könnt ihr auch gerne an kopfsalat@online-vita.de schicken. Und ja, dann würde ich sagen, hat es wieder Spaß gemacht und vielleicht ist Luna das nächste Mal wieder dabei oder vielleicht jemand anders. Schauen wir mal, wer Zeit hat. Ich habe noch welche, die sich bis jetzt noch nicht so geäußert haben, die jetzt demnächst mal eine Folge mitmachen wollen. Vielleicht wollen sie auch noch erst mal ein bisschen zuhören. Aber ihr werdet auf jeden Fall noch andere Sprecherinnen auch miterleben. Das verspreche ich hoch und heilig. Und wenn ihr auch
ich so furchtbar bin.
Nein.
Jetzt schnell mal sagen, nein. Keine Sorge, Leute, ich bin bald nicht mehr da.
Sie wird immer wieder kommen. Das ist immer nur ein Versprechen, aber dass sie nicht wiederkommt. Ja, deswegen. Also, und wenn ihr auch aus Fulda kommt und Bock habt mal auf den Podcast, gerne mal schreiben. Bewerbungen auch an die gleiche E-Mail-Adresse. Und ja, wir hören uns nächste Woche Donnerstag.
Tschüssi.
Ciao.